Guten Morgen, gebt mir eine Sekunde, um mich ein bisschen aufzubauen oder herzurichten. Ich kann mich ja nebenher schon ein bisschen vorstellen. Katrin Koch, komme aus Altensteig und arbeite dort seit über 30 Jahren in einem internationalen Missionswerk, Jugend mit einer Mission. Wer das kennt, ich bin zusammen mit meinem Mann da leitend tätig und wir haben über 60 Missionare. 12 davon sind mit uns in Altensteig. Jessica ist heute mit dabei. Die wird nachher den Predigttext vortragen. Und dann haben wir in 20 Ländern einige Missionare und wir waren echt herausgefordert die letzten Jahre mit Corona. Überall gibt es andere Herausforderungen und Schwierigkeiten und aber da sitzen wir alle in einem Boot. Ja. Es ist schon spannend, wenn man das erste Mal predigt in einer Gemeinde, wo man noch nie war. Und gestern fiel mir so ein Reim dazu ein. Ich kann es mit der ersten Predigt bei euch verscherzen, aber diese Botschaft ist für eure Herzen. Und es fiel mir ein, nachdem ich im Gebet so ein Bild hatte, ich habe so empfunden, dass Jesus sein Herz ganz neu in eure Mitte reinlegen will. Ich sah so ein Riesenherz und es war einfach so ein Empfinden, dass er das in euer Gemeindefeld neu hineinlegen will, sein Herz, sein pulsierendes, lebendiges Herz. Und auch in eure ganz persönlichen Lebensgärten so sein Herz neu ausgießen möchte. Und als ich dann heute Morgen reinkam, ich glaube, ich war vor Jahren, war ich mal da, dachte ich, wow, das ist ein Zuhause. Dieser Ort ist ein Zuhause und mein Kompliment an euch, ihr habt es super ausgebaut. Der Jörg hat mir eine kleine Tour gegeben durch die Gemeinde, ich war echt begeistert. Also richtig klasse, ein Ort, um sich wohl zu fühlen. Peter, der Predigttext kommt ein bisschen später. Gell? Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde das schon so, wir leben in einer Zeit, in der wir allein deswegen schon gebeutelt sind, weil wir spüren, wir haben nicht mehr alles unter Kontrolle. Jeder hat eine andere Ausgangssituation. Man erlebt diese Phase so ganz individuell und doch im Kollektiv. Und ich glaube, so viel wir auch jammern, und ich sage ganz bewusst wir, weil ich jammer auch, sehe ich eine riesen Chance. Nämlich, dass wir aus Hamsterrädern rauskommen. Dass wir, im Englischen sagt man, out of the box denkt, also raus aus diesem Gewohnten und einfach mal Dinge anders machen. Alltagsmuster angucken, Beziehungsmuster angucken und ehrlich gesagt auch Zerbruch zulassen. Ich ermutige da dazu und ich selber habe auch die letzten 2 Jahre aktiv durch ein Kindheitstrauma durchgearbeitet. Ich weiß, wovon ich rede. Zerbruch zulassen und mit Jesus Neuanfänge wagen. Und ich weiß, das ist alles unbequem, aber ich glaube persönlich und ich verscherze es mir vielleicht jetzt auch mit dieser Predigt gleich, aber ich habe so was Dringliches auf meinem Herzen für heute Morgen. Ich glaube, dass Jesus uns wirklich auffordert, in die Tiefe zu wachsen. Gestern war ich in einem Leitergebetstreffen und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht über Worte, Empfindungen 2022. Noch ist das Jahr ja ganz frisch. Und da gab es wohl es gibt eine prophetische Stimme und es tut mir leid, ich habe keine Quelle dazu, die eben genau das sagt. Es geht darum, in der Tiefe Neues lernen. Und die Frage ist immer, lassen wir das zu? Meine Predigt heute steht unter dem großen Motto, Jesus will kommen und er will bleiben. Und ich möchte als allererstes mal so eine richtige Lobeshymne auf Jesus singen. Das sprudelt wirklich so aus meinem Herzen raus. Ich habe mich die letzten Monate damit beschäftigt, mit dieser Eigenschaft Jesu, dass er sehr initiativ ist und dass er sehr aktiv ist, also mindestens in meinem Leben und wie ich das in meinem Umfeld mitkriege. Ich hoffe, dass du das auch so erlebst. Oh, darf ich überhaupt du sagen? Ja. Danke. Ja. Jesus kommt. Jesus ist immer aktiv. Er ist immer initiativ. Wir haben es jetzt gefeiert an Weihnachten. Er kommt als Heiland, als Friedensfürst, als Ewigvater. Er kommt auch an Ostern und gibt alles für uns. Er kommt, um zu heilen. Er kommt in unser Armes rein. Er kommt da, wo Not ist. Er kommt, um zu verbinden. Er kommt, zu lieben. Er kommt genau da hinein, wo wir schwach sind, und er kommt, weil wir schwach sind. Er kommt in unsere kleine, enge Welt, aber er kommt auch in dieses große Weltgeschehen rein, wo so viel Unruhe da ist. Und er kommt, weil wir Rettung brauchen. Er macht sich eins mit unserem Unansehlichen, Unausstehlichen, Unveränderlichen. Weil er kommt und er verändert. Er kommt und gibt Hoffnung und Perspektive. Er kommt und bringt Friede. Er kommt und steht vor unserer Tür nach Offenbarung 3. Und das hat jemand aus dem Lobpreisteam heute Morgen auch gebetet in unserer kleinen Gebetszeit. Er klopft an, er kommt und klopft an und bittet darum, eingelassen zu werden. Und er kommt, um zu bleiben. Jesus kommt, und zwar aktiv, und er will ganz kommen. Er will ganz in unsere Häuser rein, weil wir das brauchen. Und ich hoffe doch, dass wir das spätestens durch diese vergangenen Jahre voller Widrigkeit, dass wir das verstanden haben, dass wir ihn brauchen. Mir fiel ein, dass einer der Namen Jesu ist ja Jeshua. Ich habe nicht Hebräisch studiert, also verzeiht mir, wenn ich es jetzt ein bisschen falsch ausspreche. Und das heißt, der Herr ist Hilfe. Also er kommt, um uns zu helfen. Dann haben wir den Heiligen Geist. Ich schreibe jetzt, ja genau, der Heilige Geist. Und er wird im Griechisch, die griechische Bedeutung von Heiligen Geist ist Paraklet. Er ist unser Parakletos. Und das bedeutet, der zur Hilfe Gerufene. Ist das nicht klasse? Also wir haben Jeshua, Jesus, der kommt und uns hilft. Und wir haben den Paraklet, den Heiligen Geist, den wir zur Hilfe rufen können, und er kommt. Hey, wir sind doppelt und gemoppelt ausgestattet mit der Hilfe, mit der göttlichen Hilfe von oben. Ich schreibe es nur schnell hin. Und so gehen wir jetzt in unseren Bibeltext, in unseren Predigttext hinein. Und den wird uns die Jessica vortragen, der zur Hilfe Gerufenen. Komm ruhig schon mal. Bühne frei für dich.
Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, denn Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen Und einer von ihnen, Kleopas, sagte: Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Aber unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und ihn zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen würde. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh bei seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen, die sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen. Und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden. Da sagte Jesus zu ihnen: Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten vorausgesagt haben. Was seid ihr doch für unverständige Leute? Haben die Propheten nicht angekündigt, dass der Christus all das erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, weil es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihre Augen auf und sie erkannten ihn. Doch er verschwand im selben Augenblick. Da sagten sie zueinander: War es uns nicht seltsam warm ins Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift erklärte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, versammelt waren. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen.
Vielen Dank, Jessica. Vielen Dank. Ich möchte ein paar Gedanken noch äußern, die unmittelbar vor dieser Szene in Lukas 24 stehen. Denn davor geht es darum, dass die Frauen sich aufmachen am frühen Morgen und zum Grab gehen und das Grab leer vorfinden. Und an einem Punkt haben die Frauen und die Emmaus-Jünger die gleiche Voraussetzung. Sie glauben, weil sie es mit eigenen Augen gesehen haben, dass Jesus tot ist. Tod ist tot, oder? Also Ende Gelände, Tod ist tot, da gibt es nichts zu rütteln. Wir haben es ja gesehen, sowohl die Frauen als auch die Emmaus-Jünger. Als die Frauen am Grab standen, waren 2 Engel da, die Wort Gottes zitiert haben und die sie daran erinnert haben, dass der Menschensohn gekreuzigt wird und am 3. Tag auferstanden wird. Und dann steht da in Vers 8, sie erinnerten sich an seine Worte und verließen die Felsgruft und berichteten alles den 11 Aposteln und den übrigen Jüngern. Also die Frauen, die haben sich sofort erinnert und sie haben dem Wort geglaubt, weil sie es in ihrem Herzen getragen haben, weil es in ihrem Herzen da war und auf Widerhall gestoßen ist. Sie haben das nicht in Frage gestellt. Die Apostel dann schon, die haben gesagt, das sei leeres Geschwätz. Ja, aber bei ihnen ist es innerlich auf eine Wahrheit getroffen, die sie verinnerlicht haben. Ihr Geist hat reagiert auf das, was die Engel ihnen gesagt haben. Jetzt lass uns mal schauen, wie die Emmaus-Jünger reagieren. Unser Predigttext, der beginnt am gleichen Tag, als die Frauen zum Grab sind, haben sie sich auf den Weg nach Emmaus gemacht. Und wir haben so einen mini kleinen Ausschnitt aus einer Folge von The Chosen, falls ihr das kennt oder schon gesehen habt. Das ist so eine Verfilmung der Gleichnisse. Und da haben wir einfach so einen visuellen Eindruck, wie es ist, wenn man zur damaligen Zeit unterwegs war, auf der Strecke. Ist da jetzt dieser Flipchart im Weg? Aber ich finde es einfach toll, sich da ein bisschen rein zu versetzen. Wie geht's denen? Die sind mitten auf dem Weg. Ich habe mal gegoogelt. Von Altensteig nach Rohrdorf sind es 10,2 Kilometer. Von Jerusalem nach Emmaus sind es 11 Kilometer. 2,5 bis 3 Stunden unterwegs mit all den Emotionen und Erlebnissen im Gepäck. Mitzukriegen, wie Jesus mit ihnen im Garten Gethsemane war, wie er gekreuzigt wurde, wie die Menge aufgewühlt war, ein tobender, vielleicht auch gewalttätiger Mob. Jesus zu sehen, wie er das Kreuz trägt und. Und wir lesen dann, dass sie sich ausgetauscht haben, sich unterhielten über alles, was geschehen war. Ja, die waren am Verarbeiten. Es war heiß, es war staubig, es war mühsam, 11 Kilometer lang. Und dann kommt Jesus. Er schließt sich ihnen an und in Vers 16 steht, sie haben ihn nicht erkannt, weil sie mit Blindheit geschlagen waren. Es war ja Fakt, dass er tot war. Tod ist tot. Das ist endgültig. Und deswegen haben sie gar nicht mit einem Gedanken vermutlich damit irgendwie in Bezug hergestellt, dass dieser Mann Jesus sein könnte. Also so stelle ich mir diese Blindheit vor. Weil die Fakten so eindeutig sind, rechnet man überhaupt gar nicht, dass die Realität eine andere sein könnte. Und da ist ein großer Unterschied, das sehen wir später noch, zu den Frauen. Und mir geht es überhaupt nicht um eine Wertung Frau-Männer, also gell, bitte nicht in falschen Hals kriegen, sondern um eine Geisteshaltung. Wenn Jesus kommt, holt er uns da ab und begegnet uns so, wie wir es brauchen. Und genau das macht er bei den Jüngern. Er fragt sie, was sie beschäftigt. Und sie erzählen. Der Kleopas sagt sogar, und die Verse kennen wir alle, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der keine Ahnung hat. In der Luther-Übersetzung heißt, du bist wohl einer der Fremden in Jerusalem, die nichts mitgekriegt haben. Sprich, die Person, die mit ihnen gelaufen ist, war für sie so fremd, wie ein Fremder nur sein kann. Und dann gibt sich Jesus zu erkennen. In Vers 27 lesen wir, dass er alles erklärte, was sich in der Schrift auf ihn bezog. Und er sagte sogar noch, seid ihr schwer von Begriff. Und spätestens da, wenn das Wort in ihnen verankert gewesen wäre, spätestens da hätten sie erkennen können, oh, irgendwas kommt mir hier bekannt vor. Oh, hier begegnet mir etwas, was mir vertraut ist. Und hier ist der feine Unterschied, jetzt mache ich den Übertrag auch zu uns, der im Geist geschieht. Wenn wir mit Jesus aktiv leben, wenn wir in dieser aktiven Beziehung mit ihm stehen, dann erkennen wir ihn. Und dann sind wir auch handlungsfähig. Wenn wir Jesus nicht erkennen, dann rechnen wir auch nicht mit seinem Handeln. Und die Frage, Jessie, vielleicht kannst du sie kurz mit aufschreiben. Erkennst du Jesus, wenn er mitten hineinkommt in deine Umstände? Erkennen wir ihn dann? Klingt dein und mein Geist innerlich an, wenn es um die Wahrheit geht, die ich vielleicht gerade noch gar nicht sehe, aber ich weiß, oh, das ist wahr. Und ja, wenn Jesus kommt, dann begegnet er uns auch so, wie wir es brauchen, oft aber nicht so, wie wir es wollen unbedingt. Und auch da kann man die Augen verschließen, weil er nicht so kommt, wie ich will. Was macht dich und mich blind? Was macht uns blind, wie die Emmaus-Jünger? Eine Frage zum Mitnehmen. Sind es die Kontrollmechanismen? Sind es die Hamsterräder? Ist unsere To-Do-Liste? Sind es Haltungen wie Egoismus oder Stolz? Die Emmaus-Jünger, die laden Jesus ein, das war damals selbstverständlich, das ist praktizierte Gastfreundschaft. Das wäre äußerst unhöflich gewesen, ist mal so gut, danke. Und erst dann, als sie am Tisch sitzen und Jesus das Brot nahm, es segnete und brach. Ich mach das einfach mal jetzt. Ja. Und ihnen die Stücke reichten, so heißt es mindestens in meiner Bibel, da haben sie ihn erkannt. Da haben sie ihn erkannt. Es gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Und dann kommt die berühmte Passage: Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss? Jetzt waren sie so überzeugt von ihren erlebten Fakten, dass Jesus tot ist und nicht mehr auf dieser Welt jetzt quasi lebend existiert, dass sie die Reaktion ihres Herzens, dieses Brennen, die Reaktion in ihrem inwendigen Menschen nicht wahrgenommen haben. Und ich dachte, wie oft geht es mir auch so? Wie oft laufe ich mit den Tatsachen? Und so ist es. Und es ist dann auch oft ganz unveränderlich aus meiner Sicht. Aber Jesus ist da. Und Jesus ist anders. Er kommt, um zu bleiben. Und ich glaube, dass er kommen will und ganz neu Raum einnehmen will. Und es liegt ihm am Ende, liegt ihm die Beziehung mit uns am Herzen und nicht unsere Programme. Es geht um eine neue Tiefe, es geht um eine neue Verwurzelung. Und ich glaube das auch deswegen, weil wir wissen nicht, was für Zeiten auf uns zukommen, wie stürmisch sich die Welt entwickelt. Und dann ist die Frage, welche Bäume stehen und welche Bäume bleiben stehen. Und die Verwurzelung in Jesus ist, glaube ich, für uns als Leib unabdingbar. Und es heißt, zu lernen, dass dieses Sein mit ihm in der Beziehung, das definiert uns und nicht das Tun für ihn. Das Sein mit ihm definiert uns, nicht das Tun für ihn. Der Smith Wigglesworth ist ein alter Glaubensheld Und er hat mal gesagt, wenn du dich bereit machen musst, wenn in deinem Alltag Gelegenheiten kommen, wo du handeln kannst oder sollst, und du musst dich erst bereit machen, dann ist schon zu spät. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann x Situationen aufzählen, wo mir das passiert ist. Wo etwas passiert und ich merke genau, oh, eigentlich könnte ich jetzt da voll gut eine Antwort geben oder Hilfestellung aufgrund meines Glaubens und ich bin einfach überhaupt nicht bereit, ich muss erst mal denken und ja. Und ich merke, je mehr ich mich in Jesus verwurzel und mit ihm tagsüber in einer beständigen, in einem Bewusstsein lebe, dass er da ist und dass wir eins sind, ändert sich das. Und die Frage ist natürlich, wie können wir aktiv unsere Zeiten gestalten? Und beruflich mache ich es ein bisschen den Raucher manchmal nach, die, wenn sie eine Zigarette brauchen, einfach so 5 Minuten rausgehen und eine Raucherpause machen. Und wenn ich merke, ich brauche wieder Inspiration vom Himmel, dann gehe ich auf die Toilette im Büro. Und manchmal muss ich gar nicht auf die Toilette, aber ich brauche einen Ort und einen Raum, wo ich mich dann wieder im Stillen mit Jesus verbinden kann und das auch mal mitten in einem Gespräch, in dem ich nicht weiter weiß. Ich bin dann mal kurz weg, um mich wieder auszurichten und mich dorthin zu wenden, wo ich Hilfe kriege und Antwort kriege. Zum Beispiel. Jesus ungeteilte Zeit schenken. Kommen, da wo er so viel kommt, uns wieder aufmachen und zu ihm kommen und einfach in seiner Gegenwart sein. Und das ist manchmal ganz schön schwierig, das auszuhalten. Und ich rede jetzt nicht von Stunden. Lass es uns doch einfach mal 2, 3, 4 Minuten machen. Einfach mal mit ihm sein. Loben, still sein, über einen Psalm nachdenken. Das sind echt gute Übungen, zur Ruhe kommen in seiner Gegenwart. Und ich glaube, dass die Zeiten, und ich komme jetzt zum Ende, die Zeiten, denen wir entgegengehen, brauchst genau das, dass wir verwurzelte Bäume stehen. Verwurzelte Bäume sind, Entschuldigung, die stehen. Und dass wir wach sind im Geist. Und handeln können, weil unser Geist mit dem Geist Gottes in Verbindung ist. Dass wir da sind im Alltag, wo auch immer du bist und stehst. Dass wir reagieren und handeln können mit Jesus. Die Emmaus-Jünger haben sofort gehandelt, als ihnen die Augen aufgingen. Und sie sind sofort zurückgelaufen, die ganze Strecke, und haben berichtet, was sie gesehen haben. Und sie waren voller Überzeugung. Und eine letzte Frage, die ich gerne noch mitgeben möchte. Kennen wir Jesus so, dass wir etwas über ihn zu sagen haben in unserem Alltag? Kennen wir ihn so, dass wir etwas zu sagen haben? Zum Abschluss, wir gehen jetzt weiter zum Abendmahl. Und das ist eine Gelegenheit, wo jeder so eine ganz individuelle Zeit mit Jesus hat. Wir können ihn einladen, dass er kommt. Wir können mit ihm das Brot brechen und ihm begegnen. Und ich glaube, es liegt immer wieder an uns, ihn einzuladen, dass er kommt, dass er kommen darf und dass er auch bleiben darf. Und in diesem Sinne, Amen.